Wo ist meine Folge? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und der LK ist nicht pünktlich. Wo ist meine Folge her mit einer Folge?
Das ist die Uhr, die sie erinnert, zu spät zu sein. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es Zeit ist für den LK? Wir sind zu spät.
Kann doch nicht sein, ich habe ein Recht auf meine Folge.
Ich finde das richtig. Wir sind ja so quasi einen stummen Vertrag eingegangen mit unserem Publikum.
Ja, vor allem da werden sie dann auch besonders laut, ne? Also auf einmal ist man mal ein bisschen spät dran. Ne? Dann auf einmal melden sie sich. Ansonsten schweigen im Walde.
Ja, gut, man wünscht sich aber natürlich Verlässlichkeit. So ist
ja,
das.
Ja, das wünsche ich mir von meinem Publikum allerdings auch.
Ja. Gut, aber vielleicht macht man da schon den ersten Fehler. Das Publikum ist, glaube ich, nicht für Verlässlichkeit da. Wobei manchmal spricht man ja als Künstler auch von einem besonders treuen Publikum. Das gilt ja so als Prädikat, ne? Wenn man ein besonders treues Publikum hat.
Ja, und haben wir nicht?
Doch, doch, sicher. Aber das fällt mir nur so auf. Also das gilt eigentlich, glaube ich, als das höchste Gut im Pop-Rock-Betrieb, wenn man ein besonders treues Publikum hat, oder? So Leute, die seit 40 Jahren zum Roland Kaiser kommen.
Ja, Metal, oder?
Metal
hat ein besonders treues Publikum.
Genau. Ja. Auch alterndes Publikum. Mein Publikum ist ja mitgealtert, sagt man dann ja auch gerne.
Ja?
Ja.
Sehr gut. Ich gehe zu Mayhem. Das ist auch Musikgeschichte, oder? Dachte ich, muss
das
mal
ist Musikgeschichte, ja, auf jeden Fall.
Ja. Habe ich mir ein Ticket geholt.
Ja, das ist.
Wollen wir ein bisschen über Live-Musik reden? Das ist auch ein gutes Thema.
Mayhem.
Ich war nämlich, ich war gestern bei. Vorgestern war ich bei Chartreuse. Gute Band. Überhaupt keine Popstars, aber richtig gute Band, wo man so das Gefühl hat, sie fühlen sich nicht ganz wohl in der Rolle, die sie da oben.
Ja, hol mich mal ab, ich weiß überhaupt nicht. Das habe ich noch nie gehört.
Ja, ist auch eine kleine Indie-Band. So, man würde denken, so krass, so eine Band hätte in den Nullerjahren noch so richtig Karriere gemacht. Und jetzt ist es halt so eine Indie-Band. Die klingt wie eine gute Indie-Band aus den Nullerjahren. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich abgeholt gefühlt. Nur. Ja, lass noch mal ein bisschen die Debatte aufmachen, weil ich habe das Gefühl, dass die Leute das aufregt, wenn wir uns hin und wieder über so Backtracks und solche Sachen.
Also du musst mich aber bitte noch mal kurz einmal einführen, so wie so ein guter Journalist. Wer, wo, wie, wann, was, wann, wer? Ich habe nicht mal
ich
den
war
Namen
in der Bergheim-Kantine
nicht
bei
mal
der
den
Band.
Namen verstanden.
Chartreuse.
Chartreuse. Ja, wie man ist das sowas, wo man dann sagt, wie man spricht?
Nein, das ist tatsächlich vielleicht das erste Problem. Ich hatte ja mal ein ähnliches Problem mit meiner Band damit.
C-H-A-R-T.
Chart. C-H-A-R-T-R-E-U-S-E.
T. Treuse.
Chartreuse.
Kahat wollte ich schon schreiben. Das ist ein Getränk, ein Likör.
Und eine Band. Oh, ja, irgendwo aus der Mitte von England.
Okay, das war vor Google auch einfacher, wenn man sich einen Namen gegeben hat, der vielleicht auch irgendwas anderes bezeichnete. Das wurde dann schwerer in dem Moment, wo man da zum Beispiel so eine Google-Suchanfrage verwässerte, wenn man sich nach einem Getränk benennt. Jetzt habe ich es hier. Chartreuse. Dark Pop.
Ja.
Ist das richtig?
Wird das so genannt?
Aus Birmingham?
Ja, ich glaube, ja.
Okay.
Das ist doch in der Mitte von England, oder?
Ja. Würde ich sagen. Da hat Gildo Horn damals den Eurovision Song Contest gewonnen, als er noch Grand Prix d'Eurovision
hieß. Der hat gewonnen, ne?
Ja, ja. Ah nein, Quatsch, der hat nicht gewonnen. Platz 7, glaube ich.
Der hat teilgenommen,
ja. Ja. Lena Meyer-Landrut hat gewonnen.
Lena hat gewonnen. Ja. Fräulein Wunder.
Ja, so war es.
Liebe Grüße.
Ja, sehr liebe Grüße. Bitte melde dich. Ja. Also, Entschuldigung, was der Berghard Kathrine bei Chartreuse.
Ja, das war ein gutes Konzert. Ja. Sehr gutes Konzert, einfach gute Songs. Also, was heißt Songs? Es ist ja dann oft gar nicht so zum Mitsingen, so, also so wie man es früher vom Indie kannte. So. Also es ist so ein bisschen sperrig, aber guter Sound, gute Stimmen. Die singen beide richtig schön. Es sind eine Frau, die singt und ein Herr. Zwei super Stimmen. Das macht richtig Spaß. Und es ist auch irgendwie schön zu sehen, wie unwohl sie sich eigentlich in dieser Rolle desjenigen fühlen, der da jetzt den Popstar mimen muss. Das hat auch irgendwie was Authentisches. Und es wird auch zum Thema gemacht. Und das ist etwas, weiß ich nicht, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich nicht doch lieber angelogen werden möchte. Also bei der Vorband ging das schon los, dass die Ökonomie mit auf die Bühne genommen wurde, wo sie so sagten, so Mensch, ja, wir haben ja so ein bisschen Merch dabei. Bitte kauft doch unseren Merch, weil wir machen wahnsinnig viel Schulden, wenn wir hier unterwegs sind. Und die Hauptband, Chartreuse, hat man auch aus, ja, also wir haben so ganz normale Jobs, wir arbeiten in Bars, hier der Bassist ist Brauer.
Das ist für den also ein ganz normaler Job.
Ja, so, keine Ahnung.
Okay.
Ja. Und dann meinte er so, und unsere Sängerin, die kommt bald in den Knast. So, und dann wusste er auch nicht so richtig, ob das ein Gag war oder nicht. Und sie hat das so ein bisschen negieren wollen, aber
warum?
Irgendwas wird dahinter stehen, dachte man so. Na, auf jeden Fall wurde so deutlich, ja, die spielen uns jetzt gar nicht mehr vor, dass sie Popstars sind.
Ja.
Wie findest du das?
Keine Ahnung, also in bestimmten Subkulturen galt das ja schon immer als schick.
Ja?
Ja, würde ich denken, so im Punkrock oder sowas. Alles, was so ein bisschen DIY-mäßig ist, selbst im Rap, glaube ich. Ist das
aber im Rap, dass man so sagt, so ey, ich bin eigentlich Kindergärtner oder so, also das kam doch nie vor.
Nee, das vielleicht nicht. Aber bin ich jetzt erstmal nicht abgestoßen von.
Nee, ich auch nicht. Aber ich, wie gesagt, das hat ja auch was Ehrliches so. Aber ich habe mich dann schon auch gefragt, möchte ich nicht auch ein Stück weit belogen werden? Also erwarte ich von so einer Show nicht auch ein Stück weit, dass mir zumindest Glauben gemacht wird, so dass es hier alles ganz groß ist und da jemand auf dem
Weg. Na gut, du bist ja nun in der Berghain-Kantine, so groß kann es nicht sein. Ja,
ich meine, auch gesagt, die haben hier schon zum dritten Mal gespielt. So.
Ja.
Und ja, also der Vibe war wirklich überhaupt nicht so, ja, wir sind so eine junge Band, die nach oben ist, sondern die machen das halt. So ja. Einfach, um aus ihrem täglichen Job rauszubekommen und es gibt so ein bisschen Publikum, reicht ihnen.
Ja.
Irgendwie auch gut, finde ich auch irgendwie ehrlich, ja. Und genau, und am Anfang hatte ich mir ein bisschen so die üblichen Fragen gestellt, so, was sind denn deiner Meinung nach so die Indizien, wenn du auf so eine Bühne guckst und dir die Frage stellst, weil die Fragen werden lauter, ist die Klangerzeugung eigentlich nachvollziehbar? Und ich sehe dann manchmal solche Sachen wie Synthes, hatte ich ja schon mal gesagt, oder Harddisk-Recorder, Drumpads, alles was Samples irgendwie abspielen kann, oder auch ein In-Ear-Monitoring. Und dann fangen bei mir schon die Fragen an, da geht das Kopfkino schon los, dass man sich so fragt, ist jetzt alles, was hier gerade dargestellt wird an Klangerzeugung, auch wirklich der Klang, der aus der PA kommt? Hast du das mittlerweile auch mehr als früher? Ich schon.
Naja, ich erzähl's ja immer wieder gerne, das ging irgendwann los. Ich war früher immer regelmäßig beim Dogville-Festival in Hamburg. Das ist so ein Festival, was auch relativ schnell groß geworden ist. Und da spielten also zumindest so, also ich glaube immer noch, nur ich habe da so ein bisschen den Anschluss verloren, aber ich sag mal so, in den Zehnern, Ende der Nuller und in den Zehnern immer so hippe Bands. Und irgendwann gab es so einen Switch von so eher so gitarrenrockigen Bands.
Ja.
Also die dann so Headliner waren, zu so Bands, die ein bisschen so eher auch im elektronischen Bereich waren.
Ja.
Oder so Indie-Tronic hieß das damals.
Ja.
Oder so das 80er-Revival ging los. Und dann sah man öfter mal so auf der Bühne nur jemand, der singt und Gitarre spielt, und dann hörte man aber so eine ganze Band und fragte sich immer, huch, wo kommt denn der Sound her?
Ja.
Und dann irgendwie gibt es da so eine Gewöhnung dran und man kann sich auch so ein bisschen steuern, welche Art Konzerte man sieht. Deswegen weiß ich nicht, deine Frage war, ob ich da kritischer geworden bin. Ich glaube nicht.
Ja, dass jetzt im Zuge, weil geschuldet ist das für mich ja ganz klar, ja, der KI, dass man irgendwie sich solche Fragen nach Wahrhaftigkeit stellt und erst so recht, wenn halt im Live-Kontext halt dir Musik präsentiert wird, wo du ja irgendwie nachvollziehen möchtest, wie diese Klangerzeugung entsteht, zustande kommt und so, mhm, dass du dann halt, sobald ich irgendwie sowas sehe, wie Drumpads oder irgendwas, irgendein Harddisk-Recorder, der da rumsteht, dass ich gleich frage, oh, heißt das, das ist gar nicht alles ganz live und so, dass ich so ganz konservative Ansprüche auf einmal an die Band habe, so. Ich möchte das eigentlich nicht, denke ich so. Und andererseits, ja, ich glaube, es war tatsächlich bei der Band so, dass sie so ein bisschen was haben am Anfang laufen lassen. Und ich meine, auch dort beobachtet zu haben, dass das dann irgendwann nicht mehr so war und dass die Band dann auch freier gespielt hat. So. Also, und das ist ja etwas, was jetzt, weil wir hatten das, glaube ich, schon mal hier im Podcast, dann haben uns, glaube ich, nicht nur Freunde damit gemacht, als wir das besprochen haben. Mhm. Also ich hatte danach auf jeden Fall auch kritische Auseinandersetzungen in meinem Umfeld damit, weil halt Bands das teilweise, die ja sehr gut sind, natürlich wie selbstverständlich nach wie vor benutzen und dadurch wird die Performance ja nicht unbedingt schlecht. Was aber die Bands mit oder die Leute, mit denen ich darüber geredet habe, eint, und das war auch so ein bisschen der Eindruck, den ich jetzt bei dieser Performance hatte, ist, dass halt alle sagen, ab dem Zeitpunkt, wo sie es nicht mehr machen, es gibt ja vielleicht dann in so einem Set dann auch mal Stücke, wo Backtracks keine Rolle spielen oder so, dass das eigentlich immer die schönsten Momente sind, wo man so richtig sich frei fühlt und musiziert und so. Mhm. Und das ist etwas, also ich möchte eigentlich so ein bisschen zurückrudern und sagen so, nee, Moment, jeder kann Musik machen, wie er will auf der Bühne. Auf der anderen Seite, wenn die gleichen Vertreter dann sagen so, ja, das sind eigentlich so die schönsten Momente, ist, wenn wir es nicht haben, dann denke ich so, dann kann man doch vielleicht diese Entwicklung, also die KI da mitbringt, dass man halt auf solche Sachen kritisch blickt, als was Positives betrachten. Weil diese Entwicklung uns dazu auffordert, nachvollziehbar Klangerzeugung zu performen. Und das ist ja vielleicht was Gutes. Also das ist ja eine gute Aufforderung, die uns eigentlich dazu animiert, miteinander unabhängig von Technologie Musik zu machen.
Also du bereitest dich eigentlich schon so ein bisschen auf die Zombie-Apokalypse vor, wenn hier Stromausfall ist und so.
Ey, man muss wirklich aufpassen, weil man nicht zu so einem Blues-Opa wird. Ne? Das passiert
ja
uns
ja
hin und
wieder. Aber es gibt ja dieses Szenario. Also irgendwann können wir ja auch nur noch, wenn der Strom hier ausfällt,
ja,
dann sind wir wirklich, wie heißt diese faule Maus, die Farben sammelt? Dann kommen wir nämlich
an. Felix, glaube ich. Oder heißt
nein, nicht Felix. Fabian, Sebastian. Und dann kommen wir nämlich und machen dann so Live-Podcasts für die Leute, aber nur ohne Strom und ohne Mikrofon. Dann sagen sie immer, komm, erzählt noch mal von damals. Nein, also das Musizieren ohne Strom,
ja,
das interessierte dich gerade, ne? Ohne technische Hilfsmittel.
Ja, das geht ja eh nicht. Also ich meine, das ist halt die Frage, wo beginnt und wo endet das? Ich habe immer, du kannst ja auch sagen, meine Pickups sind ja eigentlich auch.
Ja.
Elektronische Klangerzeugung oder Darstellung eines Klaviers. Also, sind ja auch irgendwie elektrisch.
So. Es ist...
Weil sie den Klang übertragen auf elektrische Art und Weise.
Das ist, genau. Es geht so eine Abstufung, ne? Es gibt die reine Akustik, das ist auf 1. Ja. Auf 2 dann analog. Also schon Verstärker, aber alles, aber ohne Chip.
Ja, genau.
Und dann kommt die nächste Stufe mit Computer.
Mit Computer, genau.
Das ist ja selbst im Techno. Genau, ich glaube dann, noch ein schlimmer ist mit Bildschirm. Es gab ja lange auch immer diese Illusion, wenn man auf der Bühne Geräte hätte, die keinen Bildschirm haben.
Ja.
Also kein Computer, dann ist schon mal besser.
Dann ist schon besser,
auch,
genau.
Kenne ich mich auch von so Live-Techno-Leuten, dass sie sagen, nee, ich mache hier ohne Computer, nur Maschinen.
Nur Maschinen, genau. Dadurch wird es wertiger, genau.
Ja. Oder so ein Hybrid. Ich nehme digital auf, aber dann mit Bandmaschine.
Ja.
So der Hybrid, da wird sich noch so festgehalten. Ne? Das hat man das Gefühl, man schwimmt so im Wasser, aber wenn man so mit einer Hand auf dem festen Land ist, in einer analogen Welt, dann ist man sicher. Nein. Aber es geht ja schon los mit der Tonaufnahme. Wenn die Produktion schon quasi computergestützt ist in einer, sagen wir mal, ausschweifenden Form, also geschnitten, viel inszeniert, arrangiert, dann wird es natürlich live schwer loszulassen. Und wenn man es live nicht kann.
Warum?
Wenn man es nicht kann. Ich erzähle dir nämlich von einem Erlebnis, weil ich auf Stockville komme, habe ich hier parallel nachgeguckt, welche Band es war. Ich weiß noch, dass 2010 beim Stockville Festival spielte die Band The Drums. Kannst du dich daran erinnern?
Nein, ich habe doch nie von der gehört.
The Drums, auch so eine britische, glaube ich, Indie-Band. Klassische, glaube ich, so Trio war das, der Indie-Sound. Und ich weiß noch, als ich da vor der Bühne stand und dachte, das ist ja der absolute Horror. Die spielen ja so furchtbar. Ich höre ja nur Müll.
Ja.
Also da ist wirklich kein Schlag auf dem anderen. Die können überhaupt nicht spielen. Und dann habe ich nochmal reingehört, auf Band, alles top. Klingt super. Der fetzige Indie-Sound. Wo man sagt, ja, vielleicht wäre es dann auch besser, wenn die Vollplayback gespielt hätten.
Ja, das finde ich ja auch eigentlich total unterstützenswert, wenn sich Bands dazu entscheiden zu sagen, so, nee, das mit der Darstellung von Klangerzeugung, damit haben wir überhaupt nichts am Hut. Natürlich stellen wir unser Album da, also ich meine so Bands wie Deichkind oder so, die würden ja nicht auf die Idee kommen, jetzt wegen die Band herzustellen, das finde ich super. Oder auch nicht mal ein Teil einer Band, es gibt ja viele Rapper, die sich dann so ein Teilband dahinstellen, so vielleicht ein Drummer oder so, weil es halt cool aussieht und so, kann man auch nachvollziehen.
Ja.
Aber ich finde das eigentlich geil, wenn dann so Bands wie Deichkind oder so sagen so, nee, sorry, also natürlich kommt das hier aus der Konserve und genau so wird das dann auch live dargestellt. Das ist dann natürlich kein Live-Konzert, in dem das ist eine Show, wenn du so willst und so. Und da kann man ja offen und offensiv mit umgehen und das finde ich irgendwie auch super eigentlich. Also habe ich überhaupt nichts gegen. Und das hätte den Drums vielleicht auch gut getan.
Ja, also keine Ahnung, also die scheint
es ja so eine Listening-Session.
Ja, na, die Drums gibt es ja immer noch scheinbar, also die haben hier 4 Millionen monatliche Hörer und auf jeden Fall Hits. Ich muss mal wieder reinhören, ewig nicht gehört. Aber vielleicht können die auch mittlerweile richtig gut live spielen. Genau, wir müssen, glaube ich, nur aufpassen, weil ich glaube, es ist so, dass wir zwei speziell, wir und vielleicht auch viele von den Impros, wir mögen bestimmte Arten Musik, wo irgendwie dieses Bedienen der Instrumente und dieses auratische Live-Musizieren irgendwie ein Ding ist.
Nee, ich habe das Gefühl, dass wir damit nicht so alleine sind.
Nee, wir sind auch nicht alleine.
Dass der Wunsch danach, so etwas zu erleben, wird immer größer.
Freude für uns. Aber was ich nur damit sagen möchte, also es gab eine Band neulich, die hatte eine Vorband.
Ja.
Ich nenne keine Namen. Und diese Vorband machte wunderschöne Popmusik, schöne Lieder, war aber nur zu zweit auf der Bühne. Man hörte aber mindestens 4 Musiker. Es war trotzdem aber schöne Musik, tolle Lieder, eine tolle Stimme. Und ich hatte das Gefühl, für diese Art Musik war es auch so ein bisschen egal.
Ja.
Es hat was Entrücktes, Playbackiges. Also ich hatte das Gefühl, das Publikum stört es auch nicht. Zumindest jetzt halt diese 20 Minuten. Stört es
am
nicht.
Ende siegt der Klang.
Muss ich glaube, sein.
Also wenn etwas aus der PA rauskommt, was einen wirklich weghaut, und dann ist, es kann schon sein, dass es dann also einem so ein bisschen egal ist, was genau. Also
ich kann mir gut, beziehungsweise ich kann eine mir Band vorstellen, kann eine Stunde durchaus, würde es nicht tragen. Aber ja gut. Ja.
Genau, aber eine Band hat es ja in der Hand, eine Show zu gestalten, die vielleicht sogar dafür sorgt, dass man sich diese Fragen nicht unbedingt stellt.
Ja.
Also nur, ich finde, dass die Fragen halt mittlerweile öfter aufkommen oder dieser Wunsch irgendwie auch.
Das ist ja was
anderes. In den 10er und 0er Jahren hast du den Computer ja als ein selbstverständliches Mitglied der Band betrachtet. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ändert sich das so ein bisschen, als weil er so ein bisschen im Zuge vom Zeitalter der KI so ein bisschen zum Feind wird.
Ja.
So. Und deswegen steht man dem vielleicht so ein bisschen kritischer gegenüber, wenn man den jetzt auch noch als Live Musiker betrachten soll und als authentische Klangerzeugungsquelle. So, ne?
Nein, du hast doch recht. Ich lull dich
gerade. Aber ich bin guilty as charged. Ich hatte früher eine Band, da haben wir sämtlich, also was wir da alles an Backtracks hatten laufen lassen, so, ne? Weil wir dachten, wird doch fetter dadurch, so. Wurde es vielleicht auch, aber ich weiß auch damals noch, wir hatten so 2-3 Sachen ohne und das war immer herrlich. Das war auch damals schon so, dass wir dann, endlich, schön Musik machen, so. Aber wir dachten, wir müssen richtig Vollgas geben, das muss fett sein, was weiß ich, was wir da alles noch zusätzlich dargestellt haben, so an fetteren Vocals und was weiß ich, Synthies, die wir nicht mit auf die Bühne nehmen konnten und uns und. Also
ich kann mich erinnern, ich habe das wirklich, glaube ich, zum ersten Mal, ja, das muss so 2005 oder sowas gewesen sein. Da spielte so eine funky Band im Wagenbau in Hamburg, gibt's auch nicht mehr. Und da sagte zu mir jemand, der neben mir im Publikum stand, eine Sängerin, ach guck mal hier, die haben Chöre vom Band. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Weil ich da gar nicht, so weit habe ich gar nicht gedacht in dieser Zeit. Aber egal, ich lull dich gerade hier ein, eine komplette Debatte nochmal neu aufzurollen.
Ja.
Das ist kontraproduktiv für unsere fetzige Informationsdichte, die wir hier bieten wollen. Du wolltest nämlich erzählen, du warst bei Desjardins im Konzert und hast dann auf der Bühne Anzeichen gehabt für Nicht-Leifigkeit.
Am Anfang schon und dann hat sich das so ein bisschen gelegt.
Ja.
So. Aber es ist, genau, das Schlagzeug war live, Gitarre und so, da wurde jetzt nichts zugespielt. Aber es gab so bestimmte atmosphärische Klänge, die dann dort drüber lagen, die dazu teilweise abgespielt wurden, so um es halt so ein bisschen so einlullender zu machen. Ich würde auch sagen, musikalisch hat es ja wahrscheinlich sogar Sinn gemacht. Aber das ist ja immer so ein bisschen die Frage, weil man als Band ja so ein bisschen die Verantwortung dem Album oder der Produktion gegenüber hat, wenn man auf die Bühne geht. Und wo ich so denken würde, hat man das eigentlich? Also das ist ja erstmal eine Behauptung. Also ne, es muss das Album repräsentiert werden. Ich denke so, nö, stimmt doch gar nicht. Wer sagt denn das? Es muss eigentlich, wenn du auf eine Bühne gehst, musiziert werden. Also gute Songs gut vorgetragen, würde ich sagen. Das ist doch eigentlich so die Grundprämisse. Und nicht unbedingt, dass da irgendwas präsentiert wird, was du mal irgendwie an Spuren übereinander gestapelt hast auf deinem Rechner. Wo sowieso, ich finde, alles erlaubt ist. Also da bin ich überhaupt nicht so kritisch. Wie gesagt, diesen Anspruch, der sich da bei mir langsam formiert an ein Live-Konzert, der gilt für mich überhaupt nicht bei Produktionen.
Ist das jetzt schon ein Teaser für dein neues Album? Oder wie?
Ich sag dazu nichts, nö, wieso? Also kannst du so sehen?
Da bin ich dir ja nur in die Parade gefahren. Ey, du wolltest gerade ausführen, fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Also es gibt einen Unterschied zwischen Album und Live und Mühe.
Finde ich schon. Also ich habe nicht an ein Album diesen Anspruch, das muss eine Liveband live eingespielt haben, sonst wird das Format nicht bedient, eine Albumaufnahme. Das ist ja Quatsch. Nur so, ich glaube, das ist ein zeitgeistiges Phänomen in mir, dass ich da schon irgendwie so einen Anspruch habe an Live-Performances, wo ich irgendwie so eine, genau, wie ich schon sagte, eine nachvollziehbare Klangerzeugung performt haben möchte, ja.
Ja, ich habe eine Theorie dazu.
Ja, bitte.
Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, dass die Antwort auf diese Theorie, wenn sie bestätigt ist, ich sage es jetzt erstmal ganz schwurblich, die kann rein emotional gefühlt sein oder vielleicht einen Grund haben in anderen Parametern, die sie beeinflussen. Also, keiner kommt mehr mit, möchte ich sagen.
Hä?
Ich glaube, man hört sowohl live als auch in Produktion, man hört den Aufwand.
Ja.
Den Aufwand der Hilfsmittel, die Verantwortung, die man der Produktion gegenüber hat. These von mir, dadurch, dass es heutzutage so einfach ist, eine fette Produktion auf die Bühne zu bringen, man hört in der Musik, dass man einfach nur einmal auf, Stem splitten, bouncen, durchs Mastering-Tool und auf eine Stereosumme im Club legen, dass es so einfach ist, mit Backing-Tracks zu spielen heute. Also, folgende These. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, in die Ursprünge der elektronischen Musik gehen, also jemand wie Karlheinz Stockhausen.
Mhm.
Viele Leute kennen zum Beispiel dieses Stück Der Gesang der Jünglinge im Feuerofen. Das ist ja so der Smash It von Karlheinz Stockhausen. Da hört man so elektronisches Blubbern. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ich glaube auch irgendwelche Oszillatoren und dann durch irgendwelche Bandschleifen und langsamer, schneller abgespielt. Keine Ahnung. Ich glaube, man hört diesen Klängen auch 50, 60, 70 Jahre später immer noch an, dass die irgendwie mit Mühe gebaut sind.
Ja.
Und ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich der Aufwand. Ich glaube tatsächlich, dass wenn ich eine Sample-Library aufmache, bei Splice suche nach Karl-Heinz Stockhausen Samples, dass man der Musik anhören wird, dass ich mir nicht so viel Mühe gegeben habe wie Karl-Heinz Stockhausen. Anderes ja. Beispiel. Wir sprachen doch über Tangerine Dream.
Ja.
Letzte oder vorletzte Folge. Ich ja. finde bei dieser Band total interessant, dass das frühe Werk aus den, ich weiß nicht, ob schon 60er, auf jeden Fall aus den 70ern, als sie quasi noch so komplett mit monophonen Synthesizern und irgendwelchen selbstgebauten Garagenschrott ihren Sound machen mussten, dass diese Musik dieser Gruppe viel interessanter ist, als dann dieses Spätwerk, so ab den 80ern, wo man so ganz genau hört, ah, jetzt haben sie dasselbe DX7-Preset wie alle anderen und jetzt haben sie auch den M1 von Korg und so, weißt du? Also dass ich meine, ich höre der Musik an, ob da Mühe drin steckt.
Ja.
Genau dasselbe gilt für Produktionstechnik. Keine Ahnung, so eine Band wie Toto oder sowas, die super ausgecheckt aufgenommen hat und dafür gesorgt hat, dass die Chöre sauber sind oder sowas. Diese Art von Hochglanzpop.
Ja.
Irgendwie höre ich da die Mühe drin, die, glaube ich, die Bedroom-Producer-Produktion heute, die eigentlich dieselbe technische Perfektion haben kann durch bestimmte Logic-Algorithmen, also Quantisierung, Tonhöhenkorrektur, die kann genauso sauber klingen wie, was ist ich, Toto aus den 80ern, aus dem Superstudio. Trotzdem meine ich, dass ich Toto anhöre, dass da irgendwie mehr Mühe drin steckt.
Ja.
Möchte damit sagen, vielleicht zu Zeiten, wo es noch mehr Mühe gekostet hat, auf der Bühne eine Produktion nachzubilden, man ja. muss den größeren Aufwand fahren.
Ja.
Vielleicht klang es da besser, wegen der Mühe, die man sich machen musste.
Ja.
Also, was sagst du zu dieser These?
Ja, ich versuch's mal ja. nachzuvollziehen. Ich glaube, ich ja. bin mit dir eins, dass eigentlich so der Aufwand, jetzt sozusagen die Stems aus der Produktion rauszuziehen, ja. ist ja wahnsinnig gering.
Ja.
Das kannst du mit auf die Bühne nehmen. Das hat zur Folge, dass man vielleicht gar nicht so genau proben muss oder ja, sich als vielleicht. Band einspielen muss, weil man kann sich auf die Sicherheiten des Backtracks verlassen. Und ja. dadurch vermisst du eventuell so ein eingespieltes Know-how einer Band oder unterstellst du dann diesen Bands etwas so generik, kann man das so
ja,
sagen?
Vielleicht, ja, vielleicht, möglicherweise.
Während, wenn du halt eine eingespielte Band ja. siehst, heutzutage denkst du, oh geil, die haben geübt. Und ja. da gibt's nichts, was das verwäscht.
Genau. So. Dasselbe ja. gilt halt für eine Produktion. Wenn ich heute einen komplexen Klang höre,
ja.
dann steckt da, glaube ich, auch in den Details trotzdem weniger Mühe als vor 20 Jahren oder 40 oder sowas, als ich den komplexen Klang da gehört habe.
Ja.
Das heißt, irgendwie, vielleicht hört mein Unterbewusstsein oder sogar mein Bewusstsein hört irgendwie, ah, früher hätte dieselbe Komplexität an Klang mehr Mühe erfordert.
Ja.
Während das neue Sullivan Fortner Album genauso klingt wie ein Klaviertrio Album von vor 50 Jahren möglicherweise oder vor 100 Jahren nicht ganz oder sowas, aber da steckt dieselbe Mühe drin, weil da nicht getrickst wurde.
Gut, die Mühe, die Sullivan Fortner in ein Album steckt, liegt ja einfach darin, dass der, seitdem er 2 Jahre ist, halt sich dumm und dämlich ja. übt. Und halt
also alles er ist 4 jetzt.
Und so klingt, als hätte er 5 Hände. So.
Ja, ja, genau. Also das und will ich sagen. Da ist die Mühe immer noch gleich.
Meinst du das letzte Album, dieses Trio-Album, City Lights oder wie das heißt?
Ja,
oder?
Ja, genau.
Ah ja, das ist gut.
Nur, da könnte man ja auch sagen, ist ja total oll. So, was ja, ich ja, jetzt genau. aber, wenn jetzt heute jemand um die Ecke kommt, was ist ich? Okay, was jeder kennt, Billie Eilish. So.
Ja.
Das ist alles zu Hause programmiert. Das ist aber nicht, zumindest für jetzt klingt alles wie Billie Eilish, aber als das rauskam, war das trotzdem nicht generisch.
Ja.
So, man kann auch innovativ sein mit modernen Produktionstechniken oder Produktionstechnik aus den letzten 10 Jahren. Und es wird wahrscheinlich auch jetzt gerade irgendwas Aktuelles geben, wo ein junger, kreativer Mensch einen tollen, komplexen Klang erzeugt, der nur in dieser Zeit zu erzeugen ist. Mit den neuesten Produktionstechniken. Ich möchte nicht technologiefeindlich sein hier.
Ja.
Ich möchte nur sagen, wenn man etwas macht, was so klingt wie etwas von vor 30 Jahren, aber mit weniger Mühe, wenn man sich heute dafür weniger Mühe geben muss, ist es vielleicht auch schlechter.
Ja, gut.
Wow, das hätte ich heute Morgen nach dem Aufstehen nicht gedacht, dass ich mit so einer verschwurbelten These um die Ecke komme.
Ja. Naja, liegt ja so ein bisschen auf der Hand, dass man halt schon im Zuge der ganzen Sample-Libraries, dass man genau die Wertigkeit der digitalen Musikproduktion sowieso generell so ein bisschen abgesprochen hat. So,
genau.
Also genau, das ist ja klar. Also in der Filmmusik ist es ja ganz eklatant, dass du einfach ja. nicht mehr beeindruckt bist von irgendwie übereinander liegenden geschichteten Streichern, sondern nee. Denkst du, oh ja, gut, Hat eine Library aufgemacht, so, ja, mach.
Ja.
Mach noch einen, mach noch einen Shadow, ja. Mach noch eins.
Aber dann muss man sich halt auch tatsächlich auch das, und das müssen wir wieder üben als Kulturtechnik, mal hinhören.
Ja.
Auch mal irgendwas anmachen, was so klingt wie Filmmusik, Schostakowitsch oder sowas, und mal hinhören und sich dann mal zu fragen, ah, was könnte denn hier der Unterschied sein? Was könnte denn der Unterschied sein, ob das die Berliner Philharmoniker sind oder das Spitfire Orchester?
Ja.
Ich habe neulich, es gibt ja immer so, keine Ahnung, ab und zu klicke ich dann doch auf irgendwas drauf, auf so, weiß ich, die KI hat hier einen neuen Herr der Ringe-Trailer im Stile der 50er Jahre gemacht auf YouTube. Höre im Hintergrund so eine Musik, die klingt wie so eine Filmmusik aus einem 50er-Jahre-Film. Garantiert auch KI generiert.
Ja.
Und dann höre ich so und denke so, ach guck mal, ja, das klingt ja auch irgendwie okay.
Ja,
ja, lustig, so weit sind wir.
Ja, ja, also klar, ich kann auch reingelegt werden. Aber das heißt ja nicht, dass dadurch die Musik besser wird, sondern das heißt dass ich reingelegt wurde.
Das heißt, dass die Musik, die du sonst hörst, also das untermalt ja genau deine These, dass die Musik, die du sonst so im Tatort hörst, oder was ist die Tatort, in irgendwelchen Netflix-Kram, den du hast, dass die auch schon so generisch ist und so billig, dass der Klangunterschied zur KI-Musik gar nicht auffällt.
Ja, es kann auf jeden Fall passieren. Also,
ja. Genau. Und du wirst natürlich merken, ich muss jetzt gar nicht irgendwie anfangen und sagen, gerne, guck doch mal irgendwas aus den 50er Jahren von Wolfgang Korngold sein. Du kannst wahrscheinlich auch deine Lieblingskomponisten, John Bryan oder sowas, wenn du da einen Film hörst, dann wirst du schon auch denken, oh, das ist aber tolle Filmmusik.
Ja.
Also auch sowas wird es heute auch noch geben.
Ich weiß, es gibt so eine Folge bei You Hear It, da muss Peter Martin KI-Jazz erkennen.
Ja.
Hast du es gehört?
Ja.
Er macht das.
Gab's, war ein YouTube-Video,
das war ja vor. Er macht das recht gut, aber er kommt auch echt ins Straucheln so. Also, und wir haben lange Zeit gesagt, so ja, Jazz wird das nicht betreffen. So. Und also das ist, naja, wir wollen da nicht weiter drüber reden, das macht immer so schlechte Laune, finde ich. Aber das, trotzdem ist es so, wir leben in einer Welt, in der wir alle reingelegt werden können. So, ja, das stimmt.
Ja. Genau. Ist ja auch okay.
Ja. Ja. Das erinnert mich daran, dass ich auch mal meine Band da mal reingelegt habe. Ich hatte so eine. Ich hatte so ein Jazz-Trio früher und dann habe ich mal mit so anderen Leuten aufgenommen und so, ich glaube, wir hatten da also recht frei interpretiert, Alone Together oder so. Konnte ich gut spielen. Und dann habe ich denen das so vorgespielt und meinte, das ist das neueste Album von Craig Taborn. Und die haben es mir geglaubt. Ja, das ist ja quasi das, was die KI heute mit uns macht.
Ja,
ist das. Aber vielleicht haben sie auch nicht genau hingehört. Das ist ja das, was du gerade meinst. Vielleicht muss man nur genauer hinhören oder dann auch mal den Vergleich wagen. Vielleicht doch mal kurz doch mal eine richtige Craig Taborn auflegen und dann mal gucken, kann das eigentlich stimmen? Die Zeit hast du ja oft gar nicht, sondern nimmst es einfach dann so wahr. Die klanglichen Parameter stimmen ja erstmal und dann denkst du, ja, okay, alles klar. Ist dann halt so.
Ja, also aber da sagst du was. Ich glaube überhaupt, dass die Fähigkeit des Zuhörens auch etwas ist, was man sein Leben lang üben kann.
Ja.
Zuhören, mir ist was aufgefallen. Mein Klang jetzt ist ja eigentlich ganz gut. Es wurde sich beschwert, erinnerst du dich noch, als der Schneesturm war, der Schneesturm von 26 und du hier eingeschneit warst in der Orangerie. Da hattest du das Mikrofon, in das ich gerade reinspreche.
Ja.
Und ich hatte das MD421.
Ja.
Das ist so ein Rundfunkmikrofon. So, und jetzt haben wir diese Folge aufgenommen und ich dachte, ah, jetzt dieses Mikrofon, das hat so ein Spezifikum und zwar so einen Drehregler, den man von Musik auf Sprache drehen kann. Und da habe ich gedacht, ja, drehe ich den mal auf Sprache, was aber im Prinzip nichts anderes ist als so eine Bassabsenkung. So, dass in dieser Folge ich quasi klinge wie Fox-tönende Wochenschau. Und ich habe da wirklich mit Mühe und Not Bässe wieder reingedreht, damit das nicht wirklich klingt wie aus dem Volksempfänger.
Also wurde sich Leute trotzdem dann beschwert, oder was?
Ja, zu Recht, finde ich richtig. Weil ich komme drauf wegen dem Zuhören. Ja. Die Leute hören hier nämlich gut zu.
Ja.
Und haben bemerkt, da habe ich einen Fehler gemacht, indem ich diesen Sprachdrehregler drehte. Macht ihn nicht. Dreht ihn nicht, wenn ihr mit dem MD421 aufnimmt, sondern dreht euch die Bässe nachher digital raus. Das ist heute müheloser.
Ja, das ist ja, jetzt gucke ich gerade mal bei meinem Mikrofon, weil das ist ja tatsächlich, was manchmal ein bisschen ärgerlich, da kommt man irgendwie so hier beim AKG 414, was ich benutze, gibt es ja auch so Einstellungen, die dann manchmal einfach passieren, wenn man da ungünstig gegenkommt.
Ja, ich glaube, bei dem ist das, da kommen wir in so einen Bereich rein, wo ich mich dann auch schlecht auskenne, Niere, Superniere und sowas. Aber
Hemi, da kennst du dich nicht aus.
Nee,
wie, was? Du bist Mikrofon doch Profi.
Mikrofonrichtcharakteristiken. Da kenne ich mich wirklich nicht gut aus.
Da gibt's so nicht Spezies. Das darf man nicht öffentlich zugeben. Man muss als Musiknerd durch und durch rüberkommen. Du darfst nicht sagen, ich kenne mich damit nicht aus. Du bist ja Musiker, du kennst dich natürlich mit Mikrofontechnik aus. Synthies kennst du ja auch alle, oder nicht, wie du die bedienen musst. Weißt doch, Cut-Off und so.
Cut-Off,
Weißt doch Bescheid.
Ja. Der Cut-Off. Ja. Immer am Cut-Off drehen.
Cut-Off drehen. Also, ja. Du würdest ja jetzt nicht zugeben, dass du dich bei Synthes nicht so gut auskennst oder so.
Nein, da kenne ich mich aber auch sehr gut aus.
Ja, ja, klar.
Mein Mikrofon ganz, ganz schlecht. Aber der hat so ein Low-Cut hat er, glaube ich, dein Mikrofon. Dass so die ganz tiefen Sachen weg sind. Aber
auf
beim
einmal kennt er sich also doch aus. Auf einmal weiß er ganz genau Bescheid.
Ja, ich weiß aber weder die Steilflanke, die Flankensteilheit,
ja,
noch die Frequenz, auf der dieser Low-Cut greift.
Ja.
Aber ich beim MD, wie heißt sein Ding da? 414?
Ja.
Da ist das, glaube ich, unproblematisch. Während das beim 421 sehr problematisch ist. So, aufgewacht, Leute. Ja. Wir hören auf, über Mikrofone zu reden.
Wir reden über
es
Jazz.
Geht weiter.
Pass auf. Pass auf, weil wir müssen ein bisschen über Frankreich reden.
Okay.
Denn,
Krieg mit Krampfreich.
Ja. Ja. Denn es ist ja nun so, John Coltrane hat sich lange versucht, von Miles Davis zu lösen. Hat immer nicht ganz geklappt, weil war ein guter Geldgeber und so, aber er hätte natürlich gerne eigentlich mal seine eigene Band fortgeführt. Irgendwann, ich glaube, ein bisschen nach K.O.B., Kind of Blue, hat er noch eine Tour mit ihm nach Frankreich gemacht und er hat es dann geschafft, zu sagen, so, das war's jetzt, ich hab keinen Bock mehr. So. Was hat Miles Davis gemacht?
Wieder eine reingehauen?
Nein, die Zeiten waren vorbei. John war runter vom Staff, deswegen gab es da keinen Grund mehr für Prügeleien. Er hat ihm ein Sopransaxophon zum Abschied geschenkt.
Ja.
Das ist etwas, was ich mir auch vorstellen könnte. Das heißt, wenn du mich eines Tages in diesem Podcast verlässt, werde ich dir das Vibraphon schenken, das du dir so, das du dir seit Anbeginn der Zeiten wünschst. So.
Sehr gut.
Ja.
Ja, aber hast du nicht manchmal auch das Gefühl, dass man einfach vielleicht sich fürs falsche Instrument entschieden hat?
Ja, welches Vibraphon so seht, ja, klar. Eigentlich wollen wir ja alle Vibraphonisten sein.
Ja.
Schlagzeuger, muss ich sagen, ist auch etwas, hätte ich ein bisschen mehr dranbleiben sollen. Versuche ich jetzt gerade einem Familienmitglied näher zu bringen. Weil eigentlich ist es schon auch so geil stumpf. Weißt du, es ist so herrlich handwerklich.
Ja.
Dieser ganze intellektuelle Überbau, den man braucht mit Harmonie, Melodie und so, das fällt ja alles weg. Und du kannst dich einfach auf so rein handwerkliche Fähigkeiten konzentrieren. Klar, musst auch ein bisschen musikalisch sein. Und dann wird ja im Jazz immer gesagt, auch als Schlagzeuger sollte man die Melodie beim Solieren immer mitsingen, damit als man in der Form bleibt. Ja. Als ob, genau. Aber genau, wird oft behauptet und so. Aber trotzdem, du weißt ja, was ich meine. Und das ist etwas, das, ja, manchmal bereue ich das so ein bisschen, dass ich das hab dann irgendwann schleifen lassen.
Ja, Schlagzeuger sind ja auch oft eher schlichte Gemüter.
Ist das so, meinst du?
Ja, na klar, ja, natürlich.
Wir könnten jetzt keinen Podcast machen, diese hochtrabenden Debatten, die wir hier führen, können
langsam.
Wir auf keinen Fall mit Schlagzeugern.
Also, ich kenne sogar Schlagzeuger, die hören unseren Podcast langsamer.
Ja, ist das so? Halbe Geschwindigkeit? Ja.
Auf halber Geschwindigkeit.
Ja. Aber das ist, in der Schlagzeugertradition müssten sie auf halber Geschwindigkeit anfangen und dann langsam immer schneller werden.
Ja, genau.
Und dann immer alles doppelt.
Ein Schlagzeuger ist ja immer den ganzen Tag nur unten, oben, unten, oben, unten, oben.
Ja.
Und dann so bis 8 zählen und dann einmal buffz, batz, buffz.
Ja.
Und dann aufs Becken hauen. Das ist einfach
herrlich. Es ist wirklich wunderbar. Wir haben jetzt hier so ein elektrisches Schlagzeug in der Wohnung stehen und ich mache hin und wieder so Paradiddle-Übungen und so. Ich denke so, Alter, ich kann das schon verstehen, dass das Leute ein ganzes Leben lang machen wollen.
Das heißt aber, es wird auch demnächst Toneinspielungen geben von dir am elektrischen
Schlagzeug. Am elektrischen Schlagzeug. Natürlich.
Ja. Ja.
Ja, sehr gut. Ja, da ist die Klangerzeugung natürlich nachvollziehbar, ist ja klar.
Ja, sehr gut. Das ist ja bisher so, dass jedes Instrument, was irgendwie bei dir ins Haus geflattert kommt, oft kommen ja auch Instrumente ja so unter.
Ja.
Die werden ja alle irgendwann dann auch auf Aufnahmen benutzt.
Es gibt keinen Grund, sie nicht zu nutzen.
Richtig, deswegen wissen wir, so sicher wie das sprichwörtliche Amen in der Kirche,
Das elektrische Schlagzeug, wollen wir mal sehen. Felix, da wollen wir mal abwarten, was die nächsten Releases so mit sich bringen. Ob da tatsächlich, kann sein, dass ich so ein Solo-Album mache, nur auf dem elektrischen Schlagzeug.
Ja. War das nicht so ein Plan von dir, Neoklassik auf dem Schlagzeug?
Gab es schon. Wie hieß denn dieser Schlagzeuger? Andrea Belfi. Ja, hat bei Tom York im Vorprogramm auch gespielt dann irgendwann. Der hat so ein bisschen Neoklassik auf dem Schlagzeug gemacht. Ja.
Ja.
Könnt ihr euch mal reinziehen.
Neoklassik am Schlagzeug. Gut. Ja, vielen Dank.
Und dann ist halt die Frage, weil ich wollte nochmal den Bogen zu Frankreich schlagen, ob es vielleicht doch einen großen Einfluss auf den modernen Jazz aus Europa gibt. Nämlich, nachdem Miles ja eine Zeit lang in Frankreich gelebt hat und dann halt so diese Musik geschrieben hat für Fahrstuhl zum Schafott, mit den französischen Musikern zusammen eingespielt und so, kam er ja eigentlich durch den Einfluss der Franzosen auf diese Idee des modalen Jazz. So steht es auf jeden Fall bei Ashley Kahn. Das ist jetzt also sozusagen keine These, die ich formuliere als Eurozentriker von Haus aus, sondern das sagt ein Amerikaner. Was hältst du denn davon, dass der modale Jazz eigentlich europäisch geprägt ist? Oder würdest du sagen, Miles hat ihn gar nicht geprägt?
Wie soll dieser Einfluss sein? Wo soll der herkommen?
Von den Franzosen.
Ja, was heißt das von den Franzosen? Wo ist
ja, die hätten da wäre das erste Mal auf die Idee gekommen, dass man doch auch einfach nicht über so viele Changes spielen kann. Das, mit den Franzosen hätte das gut geklappt, so in Modi sich zu befinden. Vielleicht fühlten die sich da auch zu Hause, weil die von Haus aus immer so Satie hören und so.
Ja.
Musikalisch irgendwie könnte man da so Herleitungen machen. Aber stell dir das
ja,
vor.
Ja, mach mal.
Also sozusagen, dass sich in einem Modi befinden, also sowohl volksmusikalisch lässt es sich ja vielleicht erklären,
ja,
auch eher so in europäischen Traditionen, als auch, ja, bei den, vielleicht den Komponisten der Zeit. Also Satie ist doch ein gutes Beispiel, oder nicht? Gilt ja auch als der Begründer der Neoklassik.
Ja.
Wo ja auch alles sich immer in einem Modus befindet.
Ja, lustigerweise, also das, was du jetzt hier, übrigens interessant, Fahrschul zum Schafott, ne?
Ja.
Es gibt einen Kontrabassisten, Pierre Michelot, der spielt auch auf diesem Album.
Ja.
Ja, auf Fahrschul zum Schafott. Und Pierre Michelot ist, glaube ich, ist Pariser wahrscheinlich oder Franzose und lebte auch, glaube ich, sein Leben lang in Paris. Und der musste sich eigentlich quasi gar nicht bewegen in seinem Leben. Ist der Bassist vom Jacques Lussier Trio, aber ja, auch Platten mit Sidney Bechet, mit Clifford Brown, mit Miles Davis, mit Stan Getz, mit Dexter Gordon, Our Man in Paris, dieses berühmte Dexter ja, Gordon-Album. Das ist halt total genial. Der hatte eine absolut komfortable Karriere. Der ist gar nicht groß dann nach New York und ich probiere hier mein Glück, sondern einfach, das war einfach der Typ in Paris, der geil Bass spielen konnte.
Ja.
Und der spielt auf jedem Album von irgendwelchen Amerikanern.
Ja, funktioniert als Bassist, glaube ich, relativ gut. Ähnliches ja, Phänomen, Niels Henning Ørsted-Petersen in Kopenhagen,
ja, der
oder?
Ist ja zumindest dann auf Tour gegangen. Aber genau, Niels ja, Henning Ørsted-Petersen auch, das ist quasi auch dann, der ist so eine halbe Generation, eine Generation später, sag ich mal. Aber genau, aber so quasi europäische Spezies,
ja,
die dann quasi von den Amerikanern immer gebucht wurden. Also ja, sehr interessant. Also berichtigt mich, kann auch sein, dass Pierre Michelot dann mal auf Tour gegangen ist, aber der ist vor allem dafür bekannt, dass wenn so Amerikaner in Paris hängen wollten, dass sie gesagt haben, komm, rufen wir mal ja, den Pierre an.
Genial. Ja, aber ist ja, ja so, also ich erinnere das auch noch aus Studienzeiten, Kontrabassisten gibt's nicht so viele. Und ich habe neulich auch mal mit einem befreundeten Kontrabass darüber geredet und habe ihn auch so gefragt, sag mal, als Kontrabassist gibt's doch immer Arbeit. Und er hat mir das bestätigt, er meinte ja, er meinte, das ist eigentlich so. Es gibt als ja, Kontrabassist eigentlich immer Arbeit, weil es gibt nach wie vor nicht so viel davon. Und die werden dann doch
nee,
benötigt. So, und das ja, war ja, damals wahrscheinlich noch rarer.
Also klar, natürlich, es war vor allen Dingen im Bereich ausgebuffter Jazz ja, rarer. Also wenn du in den 50er Jahren in Europa gut Jazz spielen könntest, auch als Schlagzeuger oder so überhaupt, also als Sideman, dann das war ein absolut guter Gig.
Ja.
Also, die Franzosen haben den Modal-Jazz erfunden. Ich kann.
Naja, sie haben Miles Davis auf jeden Fall auf die Idee gebracht und haben also ihren Einfluss auf Kind of Blue letztlich dann.
Ja. Also, ich könnte jetzt schwadronieren über französische Musik des 20. Jahrhunderts, die das irgendwie einleitet, wenn ich dich jetzt enden wollen würde. Ich möchte aber eigentlich das als Segway nehmen, um über etwas zu sprechen, was mich tierisch aufgeregt hatte in den letzten Tagen.
Oh, das finde ich
wirklich einen kleinen roten Kopf bekommen habe.
Ja.
Und zwar, ich habe mir neulich irgendwo bei Medimobs von Wolfgang Sandner diese Biografie von Miles Davis von Keith Jarrett bestellt.
Ja, habe ich auch mal reingelesen, ja.
So, und jetzt, die lag hier dann rum wochenlang, dann habe ich neulich das erste Kapitel gelesen. Mhm. Kannst dich dann noch dran erinnern?
Geht es darum, dass er sein Verhältnis zuerst mal zu Keith Jarrett da so beschrieben wird und dass es da auch zum Bruch kam und so aufgrund der Tatsache, dass er gesagt hat,
ja,
das Köln-Konzert ist Neukölln-Konzert. Liebe Grüße an Nagel, ja, der diesen Begriff geheim halten noch. Das wollte ich irgendwann mal raushauen. Neukölln-Konzert. Ja. Aber das hat leider nicht meine Erfindung, was ärgerlich ist, sondern hat Nagel ja, irgendwann mir geschrieben ja, und meinte, jedes Mal, wenn ich diesen Begriff nutze, dass ich ihn ja, leider nennen muss, weil es ist nicht ja, meine Idee. Schade.
Ja.
Aber natürlich, das Neukölln-Konzert kommt auf jeden Fall noch. Das werde ja, ich auf jeden Fall noch performen. Jedenfalls, wo waren wir gerade? Köln-Konzert.
Ja, Wolfgang Sandner.
Wolfgang Sandner hat jedenfalls gesagt, das wäre doch sein größtes Werk gewesen und woraufhin ja, Keith Jarrett nie wieder mit ihm geredet hat.
Ja, also wenn ich dieses Buch weiterlesen werden sollte,
ja,
dann wird das wahrscheinlich nochmal größer erklärt. Es kommt vor im Eröffnungskapitel. Wolfgang Sandner ist ja nun ein deutscher Autor. Und eigentlich das erste Kapitel, da geht es eigentlich nur darum die ganze Zeit, weil ja Keith Jarrett am 8. Mai
ja,
45 geboren ist, also wir wissen, dass der Tag, genau, der Tag der Befreiung, das nimmt er so als Aufhänger, um erstmal so über Europa in Trümmern zu sprechen und dann aber auch über vor allen Dingen den europäischen Einfluss auf den Jazz. Und dass Keith Jarrett immer Europäer war im Herzen und wie europäisch das alles ist. Und dass die Europäer dann ja auch gleichwertig mit den Amerikanern so viel zum Jazz beigetragen haben und sowas. Und ich las das und ich merkte, wie ich immer genervter wurde. Kennst du das manchmal, wenn Leute irgendwas finden und man selber findet aber die Herleitung blöd, dass man dann anfängt, so die Gegenposition einzunehmen?
Ja.
Einfach aus Trotz.
Aus Trotz,
und
ja.
Ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen Europa-Jazz-Debatten.
Ja, ja.
Weil ich mich wirklich so geschämt habe für Wolfgang Sandner. Also ich sagte, Alter, ist so ein komplex beladenes Nachkriegskind, ja, was sich die ganze Zeit auch wieder, du nennst das immer Sommermärchen, auch wieder die ganze Zeit zurechtkonstruieren muss, wie ach so wichtig und kulturreicher Europa ist.
Ja.
Ich kann das ja verstehen für diese Generation, aber ich...
Herrlich, Felix. Genau da wollte ich eigentlich hin. Was heißt es eigentlich, wenn ich mit so einer These um die Ecke komme, so dass der Modern Jazz eigentlich aus Frankreich kommt? So da genau wollte ich hin. Deswegen super, dass du
bitte. Vielen Dank. Ja. Komm mal, wir sind. Deswegen machen wir einen Podcast zusammen. Ja. Ich habe mich richtig geschämt, weil ich so dachte, dieser verkrampfte Blick der Europäer, da merkt man nämlich immer noch die Nazis in jeder Behauptung der Entnazifizierung der europäischen oder der deutschen Musikkultur.
Ja.
Also da merkt man immer noch, nee, so richtig locker ist man nämlich immer noch nicht, weil man sich die ganze Zeit immer beweisen muss, wie toll doch der kulturelle Beitrag
Europas ist.
Ja.
Auch also dezidiert amerikanische Musik, ja, das muss man ja wirklich sagen. Also, ja.
Also ich weiß doch, wir haben da mal irgendwie, das ist auch schon anderthalb Jahre her, als diese Olympiade in Paris war, da habe ich mich, glaube ich, auch schon mal hier tierisch drüber aufgeregt, dass irgend so ein blöder öffentlich-rechtlicher Journalist da bei der Olympia-Abschlussveranstaltung auch nochmal darauf hinweisen musste, wie stumpf jetzt diese
die Chili Peppers sind
in LA
und wie großartig und das alles in Frankreich gelaufen ist.
Also ich finde das wirklich interessant. Ich habe gerade ein anderes Buch gelesen und zwar heißt das The Rest is Noise. Das ist ein Buch über Musik im 20. Jahrhundert. Deswegen auch jetzt kommt jetzt hier auch sowas wie Karlheinz Stockhausen wahrscheinlich von mir als Referenz. Ganz tolles Buch. Da geht es einfach viel so um musikalische Moderne, sage ich mal. Das ist ein Buch von einem Amerikaner.
Ja.
Und es ist so interessant, wie ein Amerikaner auf Europa blickt. Da geht es nämlich nicht darum, die ganze Zeit immer sich abgrenzen zu müssen und zu erzählen, wie wichtig das alles ist oder sowas. Nee. Da hat jemand einfach einen Blick auf Europa, der nicht die ganze Zeit so aus Abgrenzung besteht.
Ja.
Aber wenn Europäer über oder speziell Deutsche, sage ich mal, über Jazz schreiben, dann muss immer beschworen werden, wie wichtig das doch alles ist. Wie groß der europäische Einfluss ist. Das würde kein Amerikaner bestreiten, weil die Amerikaner wissen, dass das eine komplette Kultur in der Diaspora ist, die sich überhaupt erst im 20. Jahrhundert zusammengekocht hat. Da kommt keiner auf den Gedanken zu sagen, aber das hat hier alles gar nichts mit Europa zu tun. Das sind die Europäer, die da immer noch mit ihren dreckigen Fingern da irgendwie mitgestalten wollen.
Absolut.
Ja. Peinlich.
Also
ich bin jetzt absolut pro-Amerikaner. Ich will davon nichts mehr hören.
Naja, also es stimmt ja zum Beispiel, dass der Jazz in Deutschland auch recht früh schon eine entscheidende Rolle in der Unterhaltungsindustrie angenommen hat. Die Frage in dem Blick darauf ist trotzdem, ist das eigentlich so ratsam, das immer aus dieser deutschen, europäisch zentrierten Perspektive zu beleuchten? Da passieren viele Fehler und Ungenauigkeiten. Und ich finde auch, dass es da hin und wieder zu Erkenntnisgewinnen kommt, wenn man sich mit Historikern befasst, die das aus einer amerikanischen Perspektive betrachten. Meine große Empfehlung dahingehend wäre Gewagtes Spiel von Michael C. Cater, der den Einfluss von Jazzmusik auf die Unterhaltungsindustrie schon vor dem Zweiten Weltkrieg sehr gut durchleuchtet und danach auch und generell das Kulturbild, das wir heute von Musik haben und wie wir es unterscheiden, Hochkultur und wie nennt sich das andere, Unterhaltungskultur, U und E und dieser ganze
Trivialkultur.
Genau. Das aus einer Perspektive betrachtet, die halt sich mit all diesen Identifikationsfragen nicht auseinandersetzen muss. Und das ist wirklich sehr, sehr erfrischend. Deswegen sehr zu empfehlen, dieses Buch Gewagtes Spiel.
Sag mal von wem?
Michael
C. Cater. Jazz im Nationalsozialismus.
Gewagtes Spiel?
Ja, Michael H. Carter. Ist das ein Amerikaner?
Ja, der ist Kanadier.
Okay. Kanadier, ja.
Okay. Hat aber hat auch in Deutschland gelebt eine Zeit lang und hier ein bisschen auch gespielt und so.
Sieht gut aus.
Ja.
Und sag nochmal, also das scheint nämlich was Europäisches zu sein. Also das haben wir ja hier nun auch schon oft beschrieben. Diese ganze E- und U-Thematik, ja, beziehungsweise diese Idee von musikalischer Elite und Avantgarde, das ist einfach was sehr Europäisches.
Genau, also generell ist das ja diese Erfindung von Hochkultur im 19. Jahrhundert eher in Europa entstanden als in den USA. Und wir hatten das, glaube ich, wirklich zu Genüge besprochen. Ja, der Grund dafür war eigentlich ein Identifikationsangebot an das gehobene Bürgertum von der herrschenden Klasse. Ein Prinzip, was sich die Nazis natürlich auch zu eigen gemacht haben und deswegen das Kulturbild dahingehend auch noch geprägt hat, was uns bis heute beschäftigt, wenn es um Debatten wie GEMA oder so geht, wenn es da um Sachen geht, wie ist eigentlich was einzuordnen, wer bekommt wie viel Geld, solche Sachen so. Und ja, das ist wirklich alles sehr gut durch Michael C. Cater nachzuvollziehen.
Ja, ich glaube, was man halt immer wieder merkt, das dachte ich jetzt halt auch beim Wolfgang Sandner, dieses Beschwören des Innovativen in Europa, was aber auf so einer Tradition fußt und was nur in Europa da ist. Also quasi dieser amerikanische Mythos von so dem amerikanischen Ort als Schmelztiegel, als Begegnungsstätte der Kulturen, die bestimmte Sachen ermöglicht haben, wie Jazz zum Beispiel. Sowas wird dann auch für Europa beschworen.
Ja.
Dann heißt es auch mal, ja, aber Paris, das war also ein besonderer Ort und so. Ja, geschenkt, Leute. Also ich finde es halt, es hat was leicht Pathologisches, immer wieder darauf verweisen zu müssen. Weil das höre ich von amerikanischer Seite nicht.
Ja, das stimmt. Ich meine, andererseits können wir ja sagen, ist doch geil an Jazzmusik. Das ist halt auch, ich glaube, das ist ja das, was damit zum Ausdruck gebracht werden soll. Ist ja auch cool, dass Jazzmusik das Potenzial birgt, auch für andere Kulturen und sozusagen wirklich Potenzial mitzubringen, die halt gesellschaftlich aufwiegelt oder so. Also wenn wir den Free Jazz in der DDR nehmen oder so, der hat ja eine spezielle Position dort, die es nirgendwo anders gibt. Das kann man schon auch mal beleuchten. Die Frage ist, ob halt für die Gesamtentwicklung des Jazz das relevant ist. Und das nervt dich ja, dass es halt dann so dargelegt wird, als wäre das wahnsinnig wichtig. Aber es ist natürlich im Einzelnen interessant, sich damit auseinanderzusetzen, welche Rolle spielte jetzt der Free Jazz in der DDR. So, das ist ja interessant, welche Rolle spielte der Jazz vor dem Zweiten Weltkrieg in der Weimarer Republik und so. Das sind spannende Geschichten.
Genau.
Es hatte nur, würde ich, und da gehe ich natürlich mit dir mit, es hatte eigentlich auf die ästhetische Entwicklung von Jazz, also nicht große Auswirkungen auf jeden Fall, würde ich auch sagen.
Ja. Genau, das ist genau das, was ich auch denke. Eine Beschäftigung mit dem Free Jazz in der DDR, das sind soziokulturelle Zusammenhänge, die viel, was sie über Kulturpolitik sagen oder sowas. Ja. Aber genau, was du gerade sagst, für eine ästhetische Analyse spielen sie kaum eine Rolle.
Ja.
Weil das einfach nicht so interessant ist. Also das ist mir nur jetzt auch nochmal aufgefallen beim Lesen von The Rest is Noise. Die Abgrenzung der, können wir auch nochmal uns mit beschäftigen, die Abgrenzung des Verhältnisses zu Hochkultur und Musikkultur der Amerikaner zu den Europäern ist insofern unterschiedlich, weil in Amerika quasi schon in der Gründung der amerikanischen Nation und auch in deren Kulturverständnis gibt es in der Musik erstmal ein, also nicht in der Form wie in Europa etwas Affirmatives, Ständisches, dass quasi die Musik, was es dem Adel zugeordnet ist oder sowas, einer Elite.
Ja.
Das ist ein europäisches Phänomen. Also das quasi auch das, was du beschreibst, dass das Bürgertum dann im 19. Jahrhundert auch die Oper für sich entdeckt als Kulturform und damit quasi so dem Adel gleichzieht.
Ja.
Das kann es in Amerika gar nicht geben, weil es da keinen Adel gibt.
Ja, also nicht nur dem Adel, sondern wirklich auch den Herrschenden. Also
ja, den Herrschenden, genau. Ja. Und Herrschen tut ja der Adel.
Ja, ja,
das meine ich.
Aber
ja, ich
in der Hinsicht war es ja nun wirklich so, dass man in der Industrialisierung gemerkt hat, oh, da gibt es auf jeden Fall Leute, die haben sehr, sehr viel Einfluss auf die Gesellschaft, weil sie vielleicht eine Fabrik besitzen. Die sollten wir bei uns halten. So. Und was machen wir? Für die gilt dann das Angebot der Hochkultur. Ihr könnt mit in die gleichen Konzerthäuser. Da sitzt ihr ruhig neben uns. Wir unterhalten uns nicht allzu viel. So.
Ja.
So. Aber ihr habt kurz das Gefühl, als gehörtet ihr zu uns. So,
genau. Ja. Also da ist der Jazz, natürlich ist der irgendwie von Rassismus betroffen und der ist natürlich, der muss auch erstmal seinen Weg gehen, um in eine Konzerthalle zu kommen oder sowas. Aber trotzdem ist quasi das Grenzgängertum zwischen E und U in der amerikanischen Musikkultur von Anfang an eingepreist.
Ja.
Das muss nur klar sein, wer das in Europa ein Riesenthema ist. Also man ist ja auch so froh, dass man jetzt in Europa den Jazz irgendwie zur E-Musik zählen kann, damit er diese Wertigkeit bekommt.
Aber kann man ja nicht.
Ja, aber er wird ja ähnlich
betrachtet. Er wird ähnlich betrachtet, ja, aber nicht so genau abgerechnet.
Nein, er wird nicht so, genau, aber ansonsten, er wird auch an Hochschulinstitutionen ja gelehrt. Er findet auch in Konzerthäusern statt und sowas. Ich meine, ähnliche Entwicklung, die die Popmusik gerade durchmacht, von wegen, wir wollen auch mal in der Elbphilharmonie spielen, die ist ja beim Jazz schon abgeschlossen oder zumindest weit fortgeschritten. Da wird ja niemand sagen, was macht denn diese Jazzband in der Elbphilharmonie?
Ja, man muss ja wirklich aber sagen, dass in der Jazzmusik von Anfang an ein akademisches Selbstverständnis innewohnt. Also in der Entwicklung von Anfang an her. In New Orleans ist es ja eigentlich schon so, dass ja die Akademisierung eine Rolle spielt. So. Und da liegt es ja irgendwann auf der Hand, dass das halt auch dann irgendwann genauso behandelt wird, so entdeckt wird, ja, dann behandeln wir das auch genauso. Ich finde, das ist auf so allgemein popkulturelle Phänomene nicht unbedingt immer anwendbar. Deswegen blicke ich da auch mit einem anderen kritischen Auge drauf, wenn Popmusik diese gleichen Ansprüche erhebt.
Da hast du auch völlig recht, genau. Man könnte da vielleicht auch fast mal den Gegenbeweis antreten, weil ich ja vor ein paar Folgen irgendwann mal behauptet hätte, naja, jede Musik wird irgendwann institutionalisiert und akademisiert. Irgendwann kann man Techno und Hip-Hop studieren. Man muss natürlich auch sagen, dass andere amerikanische Musikkulturen, Blues und Country-Musik, die sind jetzt nicht gleichrangig in den akademischen Betrieb eingetreten, aufgenommen worden wie Jazzmusik in den letzten 100 Jahren. Also das ist, da hast du völlig recht, das ist, steckt schon im Wesen des Jazzes, dass der irgendwie akademischer ist als andere
Musik. Würde ich schon sagen, und das sollte man auch mal so aussprechen, weil ja manchmal auch so ein bisschen behauptet wird, so Jazz muss man auf der Straße lernen oder wurde früher auf der Straße gelernt und solche Sachen. So, nee, das ist nicht ganz richtig. Also selbst wenn es noch keine Hochschulen gab, gab es immer einen sehr, sehr akademisierten Anspruch daran, wie diese Musik zu lernen ist und erlernen ist und so. Und
ja, klar.
Genau, dann wurde es mit dem Bebop natürlich auf die Spitze getrieben, aber die Tendenz gab es auch schon vorher da drin.
Ja.
Also like, eigentlich an Beginn der Zeit. Ja.
Aber auch, auch die Bebop-Musiker, auch Charlie Parker und diese Gillespie und auch ein Monk waren absolut ausgecheckte, notenfeste, in der Tradition gewurzelte Pianisten, dass da der eine oder andere vielleicht technische Limitierung hatte, geschenkt. Aber das sind keine Eigenbrötler, die eines Morgens irgendwie da
Mit so
einer genialen Idee aufgewacht
sind. Ja, genau. Also das sollte man wirklich auch ganz klar so sagen, finde ich. Also weil jetzt manchmal gibt es ja solche Darstellungen. So, oh, heute ist das so durchakademisiert und früher war das alles vom Herz, wurde quasi von sich aus irgendwie gespielt. Also da muss man wirklich vorsichtig sein, finde ich auch.
Ja, das ist ja auch, ich meine, auch auf die Gefahren, dass wir da aber auch schon öfter drüber geredet haben, aber weil wir jetzt da gerade dran sind. Das ist ja auch ein deutsches Ding, auch ein Ding der deutschen Gegenkultur, diese Faszination für den genialen Dilettanten. Ne?
Ja.
Das hat ja so eine gewisse Faszination. Immer jemand, der so aus sich selber raus das Geniale schöpft. Und da ist mir aufgefallen, da haben wir es mit so einer kognitiven Verzerrung zu tun, nämlich dem sogenannten Survivorship Bias, habe ich rausgefunden, heißt das.
Was meinst du damit?
Weil das kennt man oft so aus bestimmten Musikkulturen oder künstlerischen Kreisen, dass man sagt, ah, guck mal, das kommt einfach so aus dem raus. Der hat gar nicht geübt, der hat das gar nicht richtig gelernt, der ist einfach so ein Genie.
Ja.
Weißt du? Und im Umkehrschluss gibt es ja oft so dieses Phänomen, ah, wir müssen nicht üben als Band. Das ist ja viel cooler, wenn wir einfach so roh sind und wir sind eh so genial. Ja. Und da wird sich ja oft ein Beispiel genommen an Leuten. Also wir hatten das zum Beispiel vor ein paar Folgen, dass Errol Garner ja behauptet, er kann keine Noten lesen und er weiß gar nicht, was er da macht.
Ja.
Und er hat gar keine richtige Ausbildung. Das kann ja auch sein, dass das so ist. Nur jetzt kommt der Survivorship-Bias. Ja, jetzt kommt aber der Survivorship-Bias ins Spiel. Dass Leute denken, ah, Errol Garner hat ja gar keine Ausbildung und ist genial. Ich habe auch keine Ausbildung. Vielleicht bin ich ja auch genial.
Ja.
Oder ich bin so genial, ich brauche keine Ausbildung, genau wie Errol Garner.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie mit dem Heroin, dass man so sagt, ah ja, guck mal, Charlie Parker war auf Heroin und spielt genial Saxophon.
Ja.
Ich nehme auch Heroin, dann kann ich ja auch genial Saxophon spielen. Also Survivorship, also Überlebenden-Bias, sagt im Prinzip aus, ja, es gibt geniale Musiker ohne Ausbildung, wie Errol Garner, oder es gibt geniale Jazzmusiker, die auf Heroin sind, wie Charlie Parker.
Ja.
Nur das sind absolute Ausnahmen, das sind die Überlebenden. Der Großteil der Musiker, die Heroin nehmen, sind keine Genies, sondern wahrscheinlich tot oder Junkies.
Ja.
Und ein Großteil der Musiker, die keine gute Ausbildung haben, sind auch keine Genies wie Errol Garner.
Ja.
Deswegen ist es eigentlich der breiten Masse zu empfehlen, eine gute Ausbildung zu genießen, also zu üben und kein Heroin zu nehmen.
Ja.
So.
Ja, verstehe.
Das wollte ich,
ja. Naja, was in diesem Bauchmusikertum ja vielleicht auch manchmal ein bisschen drinsteckt, ist vielleicht eine gewisse rassistische Komponente, weil man ja so, wenn man sich darauf bezieht, eigentlich die Wirkmächtigkeit von akademisch geprägter schwarzer Musik und Musikern in der Musikgeschichte nicht anerkennen möchte.
Ja, völlig richtig.
Und deswegen ist halt dieses Beziehen sich so, ich mache das aus dem Bauch heraus, auch nochmal kritisch zu hinterfragen. So.
Also, ja.
Das ist jetzt spezieller Take, aber also beziehungsweise dann ja ist eigentlich so die akademisierte Sichtweise dahingehend eigentlich inkludierender, wenn du es so willst.
Ja, das ist ganz interessant, dass das eigentlich nämlich, das gibt's ja auch immer so bei so, also der Klassiker ist ja immer so, hier, ich bin der Bluesmusiker, ich spiele alles aus dem Bauch raus. Das ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, im Kern schon rassistisch, weil man eigentlich immer sagt, ah, das ist hier eine explizit schwarze Musikkultur, Blues und Jazz, und die sind ja alle gar nicht ausgebildet und die spielen ja eh alle das so intuitiv.
Genau,
so
man wegen, spricht es halt diesen Musikern ja wirklich ab, einer ganzen Gruppe akademische Musik spielen zu können. Also das.
Ja. Und also wir kennen alle ja noch so diese rassistische Behauptung, der Endpunkt, der hat den Rhythmus halt im Blut.
Ja.
Und im Prinzip ist dieses, ich bin Bauchmusiker, ich muss nicht üben, ich mache ja Blues, ist eigentlich die elaborierte Variante von diesem rassistischen Stereotyp, weil man eigentlich da einer ganzen Musikkultur abspricht, irgendwie einen akademischen Überbau zu haben, weil sie aus einer bestimmten Bevölkerungsgruppe kommt, die dem Klischee nach bildungsfern ist. Also auch das mal bitte als Gedanken zulassen.
Genau, wir freuen uns auf die Kommentare.
Ja.
Sehr gut.
Ja,
haben wir doch mal ein starkes Statement zum Schluss, oder? Würde ich sagen.
Ja, ein antirassistisches Statement für Bildung und gegen Europa. Jetzt haben wir heute wieder mächtig ausgeteilt. Haben wir noch irgendwas, um diesen Podcast auf eine heitere Note enden zu lassen? Über Musik und Leid werde ich nächstes Mal mit dir sprechen.
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Giant Steps wurde nur 2 Wochen nach K.O.B. aufgenommen.
Ja.
Es galt unter den Musikern als das Familienalbum, inspiriert von Miles wieder, von Miles Titelgebungen, wie zum Beispiel Freddy Freeloader, Sits Ahead oder Billy Boy, wo er immer sich auf irgendwelche Leute aus seinem Umfeld, familiär oder freundschaftlichen Umfeld bezieht. Deswegen hat dieses Prinzip John Coltrane übernommen und hat auf Giant Steps ja tatsächlich Cousin Mary, Naima und Seders Flutsong drauf und Mr. PC. Und weißt du, wer PC ist?
Ja, Paul Chambers,
richtig. Der Bassist. Das wusste ich gar nicht, dass dem das zuteil wurde, diese Ehre, dort tätig zu werden. Sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Dann würde ich jetzt sagen, wir sind mit in der Folge 143.
Ah ja, das ist ein Klang, der dir gut gefällt, ne? Ja.
Ah, ich müsste es in H spielen, ne? Damit wir jetzt die Musik einblenden können.
Ja. Ja, sehr gut.
Das ist Brad Mehldau-Voicing, könnte man eigentlich so sagen.
Ja.
Wir haben es jetzt geschafft. Und würde ich sagen, dann verabschieden wir uns jetzt, denn wir müssen ja noch heute hochladen, oder damit die Leute nicht allzu böse werden.
Ja.
Vielleicht kriegen sie heute Abend noch dann was auf die Ohren
aus dem
LK. Also, ciao, ciao. Ansonsten morgen früh. Ciao, macht's gut.
Tschüss, bye, bye.